Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zuerst zum Debütroman von Marie-Alice Schulz. Sie ist einerseits bildende Künstlerin, Zeichnerin, auf Papier und auch im Raum. Sie schafft multimediale Performances und Installationen. Dass Texte bei ihr eine große Rolle spielen, konnte man zum Beispiel schon in ihrem Projekt Meteorit-Miniaturen sehen. Dafür projizierte sie Zeichnungen an Wände und begleitete sie mit eingesprochenen Texten. Im Moment konzentriert sich Marie-Alice Schulz auf das Schreiben. Seit Anfang Mai ist sie Stadtschreiberin in Otterndorf bei Cuxhaven und im April ist ihr Debütroman Mikado-Wälder erschienen. Darin geht es um Familienstrukturen, um Freundschaften und um Liebe. Isabel Bach hat den Roman gelesen, mit Marie-Alice Schulz gesprochen und auch erfahren, warum das Buch heißt, wie es heißt.
Mikado ist ein Geschicklichkeitsspiel. Ein Spiel, bei dem jede Bewegung zählt, bei dem jede Entscheidung die Struktur des großen Ganzen verändert. Wie ein solches Mikado lehnen auch die einzelnen Mitglieder der Großfamilie Zarelli in Marie-Alice Schulz' Debütroman aneinander. Immer wieder wirken Kräfte von außen auf die etablierte Struktur ein und verändern sie. Entscheidungen jedes einzelnen Familienmitgliedes können das gesamte Gefüge ins Wanken bringen. Vom 11-jährigen Oskar bis zum alten Herrn Zarelli, jeder sieht die Welt mit anderen Augen, wie die junge Künstlerin Mona im Gespräch mit ihrem Freund Johannes feststellt.
Ich kenne deine Geschichte gar nicht. Johannes lässt die Kühlschranktür zufallen, hat nichts in den Händen, mustert Mona, die schräg an ihm vorbeischaut. Deine Geschichte, sie muss schmunzeln, als gäbe es nur eine allgemeingültige. Ihr Vater würde sie sicher ganz anders beginnen als sie selbst. Und Oskar? Einzelteile aus unterschiedlichen Ecken zusammengetragen und auf vielerlei mögliche Weisen zusammensetzbar. Selbst sie könnte sich nicht auf eine Sicht festlegen, müsste springen. Vom Tag hängt es ab, was ihr in den Sinn kommt. Am nächsten Tag könnte sie es schon vergessen haben.
Immer wieder springt die Erzählung von der Gegenwart in die Vergangenheit und zurück. Für den Leser sind diese Sprünge teilweise schwer nachvollziehbar. Einzig durch die An- oder Abwesenheit von Monas Mutter Ruth lässt sich eine Passage zeitlich einordnen, denn sie ist in der Gegenwart nicht mehr am Leben. Marie-Alice Schulz hat sich bewusst gegen eine lineare Handlung entschieden.
Ich wollte eigentlich arbeiten, wie das Gedächtnis auch funktioniert, also sprunghaft und abstrakt. Zum Beispiel durch ein Lied kann ja eine Erinnerung oder durch einen bestimmten Geruch ausgelöst werden. Und in diesem Text sind es vor allem die Räume, die Erinnerungen auslösen und in denen die Figuren sich zu ganz unterschiedlichen Zeiten befinden. Und da kommt es dann auch im Text zu Überlagerungen, also dass man springt und dann plötzlich eine eigentlich verstorbene Figur wieder auftaucht. Also es ging mir, glaube ich, um Gegenstände oder Räume, die von Leuten immer wieder bespielt oder belebt werden. Weniger als um eine lineare Handlung in dem Sinn.
Wipfel, Regal, Kerbe oder Rutsche. Die 46 teilweise sehr kurzen Kapitel des Romans sind mit Worten überschrieben, die zunächst beiläufig gewählt scheinen. Bei wiederholtem Lesen fällt jedoch auf, dass sie in Verbindung mit den Gemütszuständen der Figuren stehen. So denkt Johannes im Kapitel Zimt an gemeinsame Erlebnisse mit Mona und erkennt, dass seine Gefühle für sie niemals wirklich erwidert wurden.
Mich interessiert an der Erinnerung auch immer die Materialität, die damit einhergeht. Und das Zimt, das stäubt auf, das hat irgendwie so was Flüchtiges gleichzeitig auch. Außer, dass es vielleicht im Geschmack noch bleibt. Aber ich glaube, das hat mir als Bild auch gefallen dann an dem Zimt, dass etwas nochmal kurz so aufpoppt. Und das ist eben in dem Fall auch die Erinnerung an Mona. Und vielleicht hat es gleichzeitig auch was Bitteres, was dann die Frustration von Johannes widerspiegelt.
Mit Hilfe von Alltagsbeschreibungen verdichtet Marie-Alice Schulz die Erinnerungen ihrer Figuren, reduziert diese teilweise auf einzelne Begrifflichkeiten, die sorgfältig ausgewählt und präzise mit dem Text verflochten werden. An anderen Stellen sind es gerade die detaillierten und nuancenreichen Beschreibungen einzelner Gedankengänge, die Aufschlüsse über die Charaktereigenschaften einer Figur geben.
Es gab Dinge ohne schönes Ende. Dinge, die verpufften oder ausliefen, ohne dass man ein letztes Mal Gefallen daran fand. Sie in guter Erinnerung behalten konnte. Dina denkt gegen die Müdigkeit an. Dinge, die gut begonnen hatten und uns dennoch enttäuscht zurücklassen. Dina erinnert sich an all die Anfänge in ihrem Leben, an die Freude, die sie als Kind verspürte, wenn ein Bettlaken frisch ausgebreitet wurde, einfach so. Der Geruch von Waschmittel, von Neuem, keine Falte. Sie strich mit der flachen Hand über den Stoff, der sich frisch gebügelt über die vier Ecken des Bettes spannte. Alles lag ruhig und in der Schwebe. Erst später kam der Schweiß, kam das Knittern.
Aus den unterschiedlichen Gedankengängen entsteht im Verlauf des Romans ein Mosaik aus Träumen, Wünschen und Hoffnungen der erweiterten Großfamilie Zarelli. Genaue Beschreibungen sind Marie-Alice Schulz besonders wichtig.
An kleinen Beobachtungen interessiert mich, was das Spezielle eines Menschen auch ausmacht. Also durch den Alltag kann man auch wieder Rückschlüsse auf die Idee dahinter oder wie ein Mensch sich zum Leben stellt bekommen. Also mich interessiert eigentlich der Alltag in seinen kleinen Abweichungen oder Besonderheiten.
Die Figuren beschäftigen sich viel mit sich selbst und wenig mit ihrer Umwelt. Sie lassen das Gegenüber nur selten an ihren Gedankengängen teilhaben. So bleibt das Verhältnis der Figuren untereinander auf seltsame Art distanziert. Es kommt zu keinem Austausch und keiner damit verbundenen Weiterentwicklung der Charaktere. Den Figuren scheint ausschließlich wichtig zu sein, einen Platz im Netzwerk der Familienmitglieder und Freunde zu finden und zu halten. In diesem Versuch ecken sie aber immer wieder an und können ihre Träume nicht so verwirklichen, wie sie es sich wünschen.
Es gibt Momente, wo man sich erst mit anderen abgleichen muss und gleichzeitig aber auch den eigenen Weg verfolgen will. Und ich glaube, an dieser Schnittstelle zwischen den eigenen Ideen und Utopien und der Realität im Zusammengefüge mit den anderen entsteht auch das Spannende des Menschlichen.
Die Autorin Marie-Alice Schulz musste sich selbst auch mit dieser Schnittstelle auseinandersetzen, nämlich nach dem Abschluss ihres Kunststudiums in Wien.
Das ist natürlich auch das, was wir erfahren, wenn wir von den Kunsthochschulen runtergehen, dass wir mit wahnsinnigem Idealismus da an die Sache rangegangen sind und plötzlich gibt es einen Markt und es gibt bestimmte Kriterien und man versucht dann doch den eigenen Willen oder die Ideen zu verfolgen. Gleichzeitig landet man dann vielleicht beim Verbrauchsobjekt oder beim Gegenstand, der eine Nützlichkeit hat.
Einzig der 11-jährige Oskar schafft es, sich der Außenwelt zu öffnen und wird damit zur interessantesten Figur des Romans. Zu Beginn ist er, genau wie die Erwachsenen, in sich gekehrt und beschäftigt sich viel mit sich selbst. Er hat keine Freunde und baut in seiner Freizeit Kisten, in denen er Luft sammelt. Das ändert sich, als er den gleichaltrigen Theo kennenlernt, dem er sich öffnen kann. Von ihm lernt er, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ab diesem Zeitpunkt ändern sich Oskars Denken und Handeln.
Oskar hat aufgelegt, legt Eriks Handy dorthin zurück, wo er es gefunden hat, ganz oben im Wäschekorb. Einige Ideen, denkt er, sind vielleicht nur als Ideen gut. Die Realität ist wie ein Schmirgelpapier. Sie schleift an den Träumen und Ideen herum. Und am Ende bleibt nur ein kleiner, hölzerner Klotz.
Oskar ist das einzige Familienmitglied, das es schafft, sich von festgefahrenen Denkstrukturen zu befreien. Indem er sich von seinen Kisten trennt, öffnet er sich und ist den Erwachsenen damit einen großen Schritt voraus.
Den Erwachsenen in Marie-Alice Schulz' Debütroman Mikado-Wälder. Er ist im Verlag Rowohlt 100 Augen erschienen und Isabel Bach hat ihn besprochen.